25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berbling Air.
Ja, hallo, ich bin Micha Bröckling und bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Inside Out. Koordiniere da ein Projekt zur Demokratieförderung und Extremismusprävention für Menschen, die nicht muttersprachlich Deutsch sprechen. Vom BAMF gefördertes Projekt. Genau, und neben meiner Arbeit bei Inside Out forsche ich wissenschaftlich zu extremistisch-islamistischen Bewegungen, insbesondere Al-Qaida und IS. Und zwar aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive beobachte ich da vor allen Dingen Mobilisations- und Radikalisierungsstrategien und wie diese im heutigen Zeitalter in neuen Medien genutzt werden.
Genau. Damit herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Runde der internationalen Stadt Ulm. Und wie schon gesagt, heute befassen wir uns mit dem Thema Trends und Entwicklungen in dschihadistischer Radikalisierung. Es klingt natürlich aufs erste Mal lesen nach richtig viel Wucher und ich kann mir auch vorstellen, da könnte man mehrere Tage mitfüllen, allein mit diesem Thema. Aber trotzdem, Micha Bröckling, erstmal natürlich Hallihallo, einen schönen Tag.
Hallo Dominik, hi.
Und jetzt haben wir ja schon gesprochen, du hast auch schon gesagt, der IS und Al-Qaida sind so deine zwei Schwerpunkte. Vielleicht kurz am Anfang die Entstehungsgeschichte vielleicht zu diesen beiden Extremen.
Mhm. Genau, also ich fokussiere mich in meiner Arbeit primär eben auf Al-Qaida und den sogenannten Islamischen Staat. Sogenannter, muss man immer dazu sagen, nimmt eben auch der Herrschaftsanspruch, der Staatsanspruch dieses sogenannten Islamischen Staats eben auch problematisiert wird. Und das tue ich deshalb, weil diese beiden Organisationen zumindest aus einer europäischen oder so vielleicht westlichen Sicht die Platzhirsche im dschihadistischen Diskurs sind. Das sind einfach die beiden Organisationen, über die medial natürlich mit Abstand am meisten berichtet wird, wenn man sich jetzt zum Beispiel in Deutschland befindet, aber die auch in den Ländern, in denen sie selbst operieren, unglaublich stark den dschihadistischen Diskurs, also das, wie Dschihad in diesem Kontext verstanden wird, dominieren. Das kann man also so als die ideologischen Platzhirsche in der Arena bezeichnen. Genau. Und ich fange mal an mit kurz, also ich bin weit davon entfernt, ein Historiker zu sein, deshalb wiederhole ich jetzt einfach mal ein paar kleine Fakten, die vielleicht auch später dann für das, worum es mir geht, wichtig sind zu den beiden Organisationen. Al-Qaida ist wohl am meisten bekannt für die Organisation der Anschläge von 9/11, die natürlich international immense Aufmerksamkeit erregt haben. Aber seit 9/11 hat sich die Organisation sehr verändert. Also 9/11 war ja ein Anschlag, der gegen ein internationales Publikum, also in dem Fall gegen USA, gerichtet wurde, woraufhin dann die Gegenattacken der USA in Afghanistan und Irak durchgeführt wurden, um eben Al-Qaida und die Menschen, die hinter diesen Anschlägen standen, zu schwächen und dementsprechend auch zu bekämpfen. Daraufhin hat Al-Qaida ihre Strategie angepasst, also es gab eine Änderung in der Strategie und es wurde viel weniger, so wie wir das oft im deutschen Diskurs verstehen, als eine einheitliche Organisation hinzu, man spricht von der Franchise Strategy. Also es wurden verschiedene Sub-Franchises, also Unterorganisationen in verschiedenen Regionen gebildet, die sogar weitestgehend autonom voneinander operieren können und die von der Spitze, also von dem ideologischen Kopf Al-Qaidas nur noch in ideologischen Fragen gesteuert wurden, aber tatsächlich eben weitestgehend autonom operieren. Also es fand nach 9/11 und nach der amerikanischen Bekämpfung Al-Qaidas so eine Dezentralisierung der Organisation statt, weswegen es auch immer schwierig ist, von Al-Qaida als Ganzen zu sprechen. Al-Qaida als Ganzes existiert vielleicht eher als ein Diskurs und als eine Ideologie, als eine kohärente Organisation, die ein Ziel verfolgt. Es gibt ganz viele unterschiedliche kleine Franchises, die alle ihre eigenen Ziele verfolgt und die alle sogar im Kleinen ihre eigenen Kämpfer kämpfen. Das muss man immer im Kopf behalten, wenn man aktuell über Al-Qaida redet oder sagen wir mal nach 9/11 über Al-Qaida redet. Im Zuge des letzten Jahrzehnts kam dazu, dass Al-Qaida sich weitestgehend auf lokale Problematiken, also auf lokale Aufstände, auf lokale Unruhen in der Region, in der sie operieren. Und sie operieren in ganz verschiedenen Regionen. Also das ist jetzt nicht auf das, was wir als Nahen Osten verstehen, beschränkt, sondern sind auch in Afrika aktiv und überall auf der Welt gibt es einzelne Splinterzellen von Al-Qaida. Und über diesen Druck, der aber von USA kam und ich komme später drauf, auch auf durch Streitigkeiten in der dschihadistischen Szene, hat sich Al-Qaida zusehend auf lokale Problematiken fokussiert und hat in dem auch strategische Flexibilität bewiesen, als dass sie auf externen Druck und auf interne Schwierigkeiten flexibel reagieren können und dementsprechend ihre Taktik auch flexibel anpassen. Was das genau heißt, komme ich später nochmal dazu. Also wenn wir über Al-Qaida sprechen, nach 9-11, behalten wir im Kopf, es ist eine sehr flexible Organisation, die dezentral funktioniert mit einem ideologischen Kopf und mit vielen separat fungierenden Unterorganisationen. Jetzt kommt es zum IS. Der IS ist ideologisch, ist er aus Al-Qaida hervorgegangen. Der IS oder der sogenannte IS war lange Zeit eben eine dieser Unterorganisationen von Al-Qaida in Irak und wurde von al-Zarqawi geführt, hat sich dann aber von Al-Qaida abgespalten. Und das hatte verschiedene Gründe. Also es gibt da ideologische Differenzen. Einer der Hauptgründe, der auch einfach sehr medienpublik war, war, dass der sogenannte IS in seinen Methoden radikaler war als Al-Qaida. Also er hat Grenzen überschritten, die Al-Qaida vorher nicht überschreiten wollte, was einfach Ausübungen von Gewalt zu den jeweiligen Zielen anging. Aber es ging auch ganz konkret darum, um die Frage des Kalifats. Das Kalifat, diese Herrschaftsform, diese ideale Herrschaftsform, für die Dschihadisten im Allgemeinen kämpfen, also eine Herrschaft, eine muslimische Herrschaft, die alle Muslime unter einem vereint und eben unter den sogenannten, also unter den Gesetzen, wie sich diese Dschihadisten eben vorstellen, unter den Gesetzen Allahs. Genau, also natürlich in deren Vorstellung, das spricht jetzt bei weitem nicht für die Mehrheit Muslime. Genau, aber die Frage nach diesem Kalifat war eben auch ein Unterschied zwischen Al-Qaida und dem sogenannten IS. Also wie der Weg hin zu so einer idealen Herrschaftsform sein soll. Ist der Weg über die erst, wie Al-Qaida das wollte, erst eine Vereinigung aller Muslime, bevor ein Kalifat ausgerufen würde? Oder ist der Weg, es wird ein Kalifat ausgerufen und darunter werden sich dann schon nach und nach alle Muslime vereinigen, so wie es der sogenannte IS in seiner Strategie gefahren hat? Und über diesen Konflikt, über die Radikalität der Maßnahmen und die Frage nach dem Kalifat hat sich dann eben der sogenannte IS von Al-Qaida abgespalten und dann tatsächlich 2014 das Kalifat ausgerufen, was ein immenser Schritt in der dschihadistischen Szene war und eben einen immensen Divide, würde man in Englisch sagen, auf Deutsch ist es eine Spaltung der dschihadistischen Szene, mitgeführt hat. Also dass diese diskursive Macht, die Al-Qaida vorher über den dschihadistischen Diskurs hatte, also sie konnten bestimmen, was sagbar ist, was nicht sagbar ist, zum ersten Mal so richtig gebrochen wurde durch diese Ausrufung des Kalifats durch den sogenannten Islamischen Staat. Dann, müssen wir jetzt nicht lang drüber gehen, ist klar, hat der sogenannte Islamische Staat sehr viel Territorium gewonnen, ist dann aber auch wieder verloren im Zuge der Allianz gegen den sogenannten IS und befindet sich aktuell auch wieder in einem Prozess der Dezentralisierung. Also dieses Kalifat, was man eben in der Hochzeit des IS 2014, 2015 in Syrien und Irak hatte, das ist jetzt einfach nicht mehr vorhanden. Das heißt, jetzt sind wir wieder in einer Situation, wie wir sie vielleicht auch von Al-Qaida ein bisschen kennen, dass es ein zentrales Gedankenorgan gibt, das Ideologische leitet und verschiedene Wilayat, das ist auf Arabisch, also verschiedene Subregionen, die dann dieses Gedankengut in ihrem eigenen Ermessen umsetzen.
Also kann man dann sagen, dass sich beide auf eine Art Franchise dann sozusagen hinausgearbeitet haben?
Also das Franchise, dieser Begriff des Franchise ist besonders für Al-Qaida relevant, also da benutzt man den besonders. Beim IS ist einfach noch viel unklarer. Der IS ist generell schwieriger zu durchschauen von seinen Institutionen. Und ist, glaube ich, nochmal dezentraler, auch dadurch, dass es nochmal internationaler ist. Also der IS hat in seinem Setup ja immer sehr viele internationale Personal inkorporiert. Also die kommen ja auch gleich nochmal zu, die Radikalisierung oder auch die Mobilisierung vom IS war ja immer sehr international ausgelegt. Weswegen jetzt, da das Kalifat in Syrien und Irak weitestgehend zerbrochen ist, es viel schwerer ist zu sagen, wo genau der IS oder das Gedankengut, das ideologische Oberhaupt des IS überhaupt positioniert ist. Also da findet ganz viel in diesen neuen medialen Räumen eben auch statt, über die wir dann gleich nochmal sprechen.
Jetzt haben wir schon ein paar Sachen schon angerissen, die noch so einen kleinen Ausblick geben auf das, über was wir uns noch unterhalten werden. Vielleicht nochmal eine Begriffserklärung der Dschihad. Wie kann man das kurz auf Deutsch zusammenfassen?
Alles klar. Ja, ich bin bei weitem kein Theologe, deshalb ist das natürlich auch ein schwieriges Feld. Aus dem Verständnis, wie man das in der Politikwissenschaft behandeln würde, würde man unterscheiden zwischen also generell unterscheidet man gerne zwischen dem großen, dem kleinen Dschihad. Der große Dschihad wäre, also Dschihad mal frei übersetzt, wäre das Strive for Allah, also das Handeln auf dem Weg Gottes, könnte man so sagen, und hat im allgemeinen muslimischen Denken sehr positive Konnotationen. Also so wie wir Dschihad in jetzt einer politischen Diskussion verwenden, ist nicht repräsentativ für Dschihad, wie er im allgemeinen muslimischen Diskurs verwendet wird. Ein sehr positiver Begriff. Der große Dschihad wäre dann der Kampf jedes einzelnen Muslims gegen sich selbst, also die Überwindung der eigenen Sünden und der Wille, ein guter Muslim zu sein, also sehr positiv. Und der kleine Dschihad wäre dann nach außen gerichtet, also gegenüber anderen. Man hört schon, dass im allgemeinen muslimischen Diskurs der kleine Dschihad viel unwichtiger ist als dieser große Dschihad, der in einem selbst stattfindet. Und innerhalb des kleinen Dschihads gibt es dann noch den Unterschied, ob man Dschihad als defensiv, also als Verteidigung gegenüber anderen, oder als offensiv, also als Gebietserweiterung versteht. Und da ist auch ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Al-Qaida und dem sogenannten IS, weil nämlich der defensive Dschihad einen Angriff jemand anderen voraussetzt. Also es muss quasi ein externer Angriff gegen die eigene vorgestellte Identität, also gegen zum Beispiel die muslimische Gemeinde, so wie sie Al-Qaida versteht, stattgefunden haben. Wie es zum Beispiel, also Al-Qaida bezieht sich da ganz oft auf die amerikanischen An oder auf die amerikanischen Attacken in Irak und Afghanistan. Und darauf beruhend muss sich dann in Al-Qaidas Denken die muslimische Gemeinschaft wehren. Also es gibt einen Angriff und daraufhin findet ein Wehren statt, was dann dieser defensive Dschihad wäre. Der IS, der sogenannte IS, versteht es anders, als dass unter einem Kalifat die Berechtigung stattfindet oder gegeben ist, nicht nur defensiv zu handeln, sondern Dschihad auch offensiv zu interpretieren. Das heißt, eine Gebietserweiterung der muslimischen Länder durchzuführen, was ja der IS und seine Ideologie unglaublich stark promotet immer. Also es geht nicht darum, die Länder oder die Gemeinschaft der Muslime von Außenstehenden zu schützen, sondern es geht konkret darum, die Weltherrschaft für die Muslime eben zu erreichen. Also wir haben einmal den defensiven Dschihad und einmal den offensiven Dschihad beim sogenannten IS. Muss man mal dazu sagen, ganz wichtig, das ist natürlich bei weitem nicht so, wie die Mehrheitsmuslime dieses Konzept interpretieren würden. Das ist eine sehr, sehr kleinteilige Interpretation, die sie eben in dieser sehr radikalen extremistischen Szene sich findet.
Wir hatten ja auch schon angeschnitten, die Radikalisierung, Mobilisierung, aber halt eben auch die Arbeit von Medien. Ich denke mal, das alles hängt ja durchaus miteinander zusammen. Also es ist ja, man kommt ja nicht dran vorbei, jetzt vor allem beim sogenannten Islamischen Staat. Da spielt natürlich die mediale Aufbereitung und natürlich auch, ich nenne es jetzt mal, die internen Medien eine ganz andere Rolle, wie es wahrscheinlich noch bei Al-Qaida früher ja, gang und gäbe war.
Genau, also man spricht generell davon, dass der Islamische Staat eine immense Professionalität in seiner Mediennutzung führt. Aber das Ganze ist tatsächlich auch schon in Al-Qaidas Mediennutzung präsent. Indem ich mich wissenschaftlich damit beschäftige, beschäftige ich mich primär mit Medien, die eben nicht auf arabischsprachiges Publikum, also auf Publikum, das sich in den primär von Al-Qaida und IS angesprochenen Ländern findet, sondern das sich eben in einem internationalen Kontext befindet. Das heißt, sowohl Al-Qaida als auch IS haben ideologiebildende Medien, die explizit auf nicht-arabischsprachliches Publikum zielen und diese für ihren Kampf, für ihre Interpretation des Dschihads gewinnen wollen, veröffentlicht. Bei Al-Qaida ist das bekannteste dieser Medien, das ist ein Online-Medium, eine Online-Zeitschrift, die wirklich auch an westliche Zeitschriften erinnert, wie sie zum Beispiel, die heißt Inspire, wurde von einem Amerikaner, also beziehungsweise sogar zwei Amerikanern veröffentlicht, die beide zu der Zeit der Veröffentlichung in Jemen gelebt haben, Samir Khan und Anwar al-Awlaki. Und die in dieser Veröffentlichung zum ersten Mal ein westliches Publikum in der immensen Professionalität für die Zwecke von Al-Qaida mobilisiert haben. Und man kann sich das so vorstellen, dass in diesen Zeitschriften drei Motive gleichwertig behandelt werden. Es geht zum einen um die Ideologiebildung. Also es geht darum, was ist die Ideologie Al-Qaidas, was ist religiös, wie wird das Ganze begründet? Also einfach eine Bildung der Anhängerschaft. Zum anderen eine Propaganda, also eine Mobilisierung. Also da werden Aufrufe gestartet, kommt zum Beispiel zu uns, tut dies, tut das, tut so, könnt ihr Anschläge verüben. Und zum dritten dann eben auch eine Befähigung der Anhänger. Da werden dann zum Beispiel detaillierte Anleitungen zum Bombenbau, zu Anschlagstechniken weitergegeben. Also zum einen Ideologiebildung, Propaganda und Befähigung, also Know-how. Und diese Art von Medium hat dann der sogenannte IS nochmal weiterentwickelt mit seinen zwei Zeitschriften Dabiq und Rumia, in denen genau eben diese drei Elemente nochmal aufgegriffen werden und eben auf die neue Radikalität, auf die neuen Methoden und auf das neue Gedankengut des sogenannten Islamischen Staats eben angepasst werden.
Was mir halt da vor allem auffällt, gerade beim sogenannten Islamischen Staat, gut, es liegt natürlich auch daran, bei Al-Qaida war ich natürlich auch noch zu jung, um das jetzt wahrscheinlich dann auch nochmal rückblickend richtig darzustellen, aber gerade beim IS, was da auf Social Media etc. passiert, ist natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer. Also das ist ja fast, ich habe teilweise das Gefühl gehabt, das ist ja perfekt angepasst auf die westlichen Plattformen und auf eben die Inhalte.
Absolut, absolut. Sowohl der IS in einer immensen Art, als auch sogar schon Al-Qaida, bedienen sich natürlich der Werkzeuge, die als effektiv bewiesen sind. Und viele dieser Werkzeuge kommen eben auch aus einem ganz, ganz universalen Propaganda-Baukasten, kann man vielleicht sogar nennen. Man kann das, und dann kann man das genau an solchen Sachen eben feststellen. Also zum Beispiel in der Veröffentlichung von Al-Qaida, Inspire, finden sich wirklich auch Internetfloskeln. Da wird Slang geredet. Es gibt eine Ausgabe, wo der Veröffentlicher ein rapartigen Artikel drin stehen hat, was aus einer Sicht, wie man jetzt allgemein vielleicht auf Al-Qaida oder IS hat, völlig, völlig verwirrend ist, wie solche unglaublich westlich erscheinenden Dinge von diesen Organisationen verwendet werden, um eben Anhänger anzusprechen. Das ist genauso wie, dass natürlich die Plattform, auf die diese Inhalte verbreitet werden, sind natürlich in keinster Weise selbstgebaute Plattformen. Da wird sich genau der Plattform bedient, die eben dafür zuträglich sind. Zum Beispiel am Anfang war Twitter ein ganz wichtiges Verbreitungsmedium für sowohl Al-Qaida als auch den Islamischen Staat. Und dann später hat sich entwickelt, dass eben Twitter einzelne Beschränkungen, also es dann schwieriger wurde, darüber Inhalte zu verteilen. Dann wurde auf Telegram oder auf sogenannte File-Dumping-Seiten umgeschwenkt. Das ist quasi hier auch wieder eine Anpassung der Strategie. Aber es ist immer so, dass natürlich die neueste Technologie, die neuesten Möglichkeiten, sich Technologie nutzbar zu machen, genutzt werden. Und da eben ist der sogenannte IS natürlich auch absoluten Vorreiter in der dschihadistischen Szene. Absolut.
Also jetzt haben wir schon zum Beispiel Telegram, Twitter, was sind dann, was, also wie leicht zugänglich ist das eigentlich für jeden Einzelnen hier? Also ist es so präsent, dass ich theoretisch mit einem Klick mich solidarisieren könnte?
Das ist unterschiedlich, je nachdem, zu welcher Zeit man sich befindet. Also Terrorismus und Counterterrorismus ist ja zu jedem Punkt ein Wettrüsten. Das heißt, wenn Terroristen sich eine neue Technologie wie zum Beispiel Twitter erschließen, dann ist es eine Frage der Zeit, bis halt Counterterrorismus, Institutionen auf diese Technologie aufmerksam werden und effektiv dagegen vorgehen. Das kann dann zum Beispiel bei Twitter sein, dass gewisse Kanäle gesperrt werden, dass gewisse Accounts gesperrt werden, dass gewisses Material nicht mehr verbreitet werden kann, woraufhin dann wiederum dschihadistische Organisationen entweder neue Kanäle aufbauen oder dann eben auf alternative Plattformen wie zum Beispiel Telegram, die eine höhere Sicherheit für die Nutzer garantieren, die aber auch eine größere Barriere für Kontrolle drin haben, ausweichen. Also es ist quasi immer ein Wettrüsten. Und je nachdem, auf welchem Punkt man sich in diesem Wettrüsten gerade befindet, ist es für die jeweiligen Leute, die sich für diesen Content eben interessieren, leichter oder schwerer da dran zu kommen. Meistens ist es aber so, dass der Content gar nicht direkt von Al-Qaida an jemanden, der sich im Prozess der Radikalisierung befindet, weitergegeben wird, sondern es gibt sogenannte Mittelmänner, also dritte Personen in diesem Prozess, deren Aufgabe es ist, in Ländern, in denen Al-Qaida selbst nicht operiert, Rekruten für IS oder dann in dem Fall den sogenannten Islamischen Staat zu gewinnen, also Mittelpersonen, über die Radikalisierung läuft.
Es ist also
Genau,
immer
und
noch so,
die.
dass, also, dass es jetzt nicht nur, nur über Social Media stattfindet, sondern auch radikalisiert und mobilisiert wird, ganz normal über Gespräche, die dann halt auch mal face-to-face zum Beispiel stattfinden.
Genau, das ist beides, aber auch ein Mittelmann kann ja absolut über Social Media. Es ist dann ja sogar leichter, wenn nicht die offiziellen Al-Qaida-Kanäle, die sind ja relativ, oder ich spreche viel von Al-Qaida, es gilt genauso für den sogenannten Islamischen Staat. Wenn die offiziellen Kanäle, die lassen sich natürlich relativ leicht von Twitter rausfiltern. Aber jeder einzelne Unterstützer, jeder einzelne dieser Mittelmänner ist natürlich schwer rauszufiltern. Und dann kann eben genau so ein Kontakt über Social Media dann auch stattfinden, der vielleicht gar nicht zwischen dem Radikalisierenden und Al-Qaida selbst stattfindet, sondern dann halt über ein, zwei Ecken Dokumente weitergegeben werden, die dann eben in den Zensurbubbles, in den Zensurgrenzen, die Twitter oder ähnliche Organisationen umsetzen, gar nicht mehr abgegriffen werden kann.
Wie ist das so allgemein Trend und Entwicklung, was Radikalisierung und Mobilisierung angeht? Also wenn ich jetzt, also natürlich Social Media spielt eine große Rolle, wenn man das jetzt vergleicht mit noch dem 20. Jahrhundert, aber wie sind da gerade so die Entwicklungen?
Genau, also dadurch, was die dschihadistische Szene, habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen, unglaublich geprägt hat, war die Ausrufung des Kalifats 2014. Und dadurch, dass der sogenannte Islamische Staat seit diesem Punkt natürlich immense territoriale Verluste hatte und sein Kalifat in dieser Form als tatsächlich staatliche Entität, die es an irgendeinem Punkt natürlich nicht international anerkannt und natürlich auch zu problematisieren. Aber sogenannte Islamische Staat konnte natürlich an einem Punkt gewisse staatliche Funktionen, wie zum Beispiel Besteuerung oder eine Gewährleistung von Wohlfahrt, konnte der sogenannte Islamische Staat gewährleisten. Dadurch, dass dieser jetzt aber so massive territoriale Verluste hat, gibt es ein immenses Machtvakuum, was im dschihadistischen Diskurs besteht. Also es gibt gerade keinen klaren Platzhirsch, der die Szene dominiert. Also es war ja sehr lange Al-Qaida, die gesagt haben, was sagt da überhaupt ist. Dann gab es durch die immense Medienwirksamkeit, über die wir auch gesprochen haben, über diese unglaublich gute, effiziente Mediennutzung von sogenannten IS, eine Dominanz, was in der dschihadistischen Szene anging, durch den sogenannten Islamischen Staat. Und jetzt gerade durch die Gebietsverluste auf der einen Seite von dem IS und auf der anderen Seite durch den Fokus auf lokale Angelegenheiten von Al-Qaida, ein immenses Machtvakuum in der Szene. Das heißt, viel ist gerade einfach sehr unklar und viel wird sich in nächster Zeit jetzt entscheiden, weil die Problematiken sind ja nicht weggegangen. Also die Gründe, warum diese Ideologie so präsent war, also zum Beispiel der Bürgerkrieg in Syrien ist nach wie vor präsent. Die Armut vieler Leute in der Region ist nach wie vor präsent und diese Ideologie ist nach wie vor relevant. Die Frage ist, in welcher Organisation, welcher Form sie sich manifestiert. Und da ist gerade sehr viel in Bewegung und sehr viel, was sich verändert.
Macht es
Und auf
das
der.
gefährlicher oder sogar eher bisschen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, harmloser?
Ich denke, man kann bei Terrorismus allgemein wenig von gefährlicher oder ungefährlicher sprechen. Ich denke, es geht eher darum, dass es ein Umdenken stattfindet. Was man zum Beispiel auch bereits in den Veröffentlichungen von Al-Qaida und dem sogenannten Islamischen Staat gesehen hat in den letzten Jahren, ist, dass ein Umdenken von, gerade beim Islamischen Staat, von dem Fokus auf das Kalifat, also vom Fokus auf die Region Syrien oder Irak, hin zu Anschlägen ungeführten, also unkoordinierten von der Zentralorganisation, unkoordinierten Anschlägen in den Heimatländern der Leserinnen und Leser stattgefunden hat. Also es geht nicht mehr darum, kommt nach Syrien, kommt nach Irak, sondern bleibt zu Hause, verübt da eure Anschläge. Und das ist natürlich ein völlig anderes Mittel, wie dann Counterterrorismus-Institutionen darauf reagieren müssen. Also wir haben viel mehr, sieht man jetzt ja zum Beispiel an den Anschlägen auf den Berliner Weihnachtsmarkt, an den Anschlägen in Marseille, dass man einfach neue Methoden hat, wie Terrorismus stattfindet und neu auf diese Methoden eben von Counterterrorismus-Organisationen reagiert werden muss. Und deshalb denke ich, kann man nicht von einem weniger oder mehr gefährlich sprechen, sondern eher von neuen Strategien, die aus den Umständen, die sich aus dieser Dezentralisierung im Nahen und Mittleren Osten ergeben, entstehen.
Ist der Wandel geht durchaus dahin, dass man jetzt nicht mehr sagt, eben kommt zu uns zentral in die Region, wir planen dort, sondern dass es halt eben heißt, jeder verübt für sich selbst in dem Land, in dem er gerade ist. Und wenn du Infos brauchst, dann melde dich bei Kontaktmann so und so.
Genau, so kann man das verstehen. Und jetzt gerade in diesen Publikationen werden dann auch gezielt eben solche Techniken mehr kommuniziert. Also wenn es am Anfang vielleicht noch eher um sowas wie Bombenbau geht oder wenn es am Anfang zum Beispiel in den IS-Publikationen ging es am Anfang sehr viel um die Hijra, also um den von sogenannten IS interpretierte Reise ins Kalifat, wird jetzt viel eher von, wie lässt sich ein Anschlag mit einem LKW verrichten, was ja eine sehr moderne Anschlagstechnik von terroristischen Organisationen ist, wird dann eher sowas kommuniziert.
Das heißt,
Genau.
die Radikalisierung und Mobilisierung ist jetzt in der Hinsicht für den sogenannten Islamischen Staat deutlich einfacher geworden, weil man da gar nicht mehr so viel, also gar nicht mehr die Leute erstmal in die Länder bekommen muss, was ja dann durchaus auch wieder für Behörden und Regierungen natürlich auch ein Zeichen ist, hey, der und der ist, den kann man auf die Liste setzen, weil der dafür anscheinend empfänglich ist, sondern dass es halt eben jetzt alles dezentral stattfindet.
Genau, absolut, absolut. Es ist auch wieder hier eine Reaktion auf natürlich erhöhte Sicherheitskontrollen an den Grenzen. Also man hatte ja am Anfang, wo sich der Islamische Staat gegründet hat, sehr viele Leute, die eben sehr einfach über dann Zweitländer, sie dann zum Beispiel über die Türkei zum Islamischen Staat gereist sind und dann aber Deutschland sehr stark darauf reagiert hat und eben solche Ausreisekontrollen, solche Kontrollen von Leuten, die man eben für gefährdet oder gefährlich hielt, durchgeführt hat und dass diese vom IS, sogenannten IS, propagierte Hijra sehr viel schwieriger wurde. Und darauf kam dann eben die Reaktion wieder, dass dann eben nicht mehr ausgereist, dass die Ausreise nicht mehr das Ziel war, sondern dass die Anschläge, das Interessenzentrum des Islamischen Staats viel mehr in die einzelnen Heimatländer verrückt wurde. Genau, also wieder eine Reaktion auf Counterterrorismusmaßnahmen.
Das ist
Absolut.
ein ewiges Hin und Her. Also sobald, also man kann quasi sagen, dass das Al-Qaida und der sogenannte IS immer einen Schritt weiter sein müssen als zum Beispiel Behörden oder andere Organisationen, weil die Wege versperrt werden und damit immer wieder neue Wege gebraucht werden. Kann man dann sagen, dass irgendwann so ein Punkt erreicht ist, an dem man neue Lücken nicht mehr finden kann?
Ich denke, das ist weit in die Zukunft gedacht und schwierig zu bewerten, weil wir da einfach, das ist im Endeffekt Wahrsagen. Ich denke, der Punkt, den es darum geht, ist, dass man Terrorismus und jetzt speziell, wenn wir haben jetzt viel über dschihadistischen Terrorismus geredet, nicht als Phänomen begreift, was sich einfach durch zum Beispiel gezielte Tötung oder durch Invasion oder durch Attacken in den jeweiligen Ländern bekämpfen und tatsächlich verhindern lässt. Also ich denke, das Phänomen von dschihadistischem Extremismus, dschihadistischem Terrorismus ist ein Phänomen, das uns noch sehr lange begleiten wird. Und ich denke, worum es geht, ist, die aktuellen Formen des Dschihadismus zu verstehen, wie denken diese Leute, wie, was sind die Bezugspunkte, daran anzusetzen, um vielleicht auch dann die Ideologie delegitimieren zu können. Also wenn zum Beispiel einer dieser Bezugspunkte westliche Invasionen in muslimischen Ländern sind, da kritisch drüber nachzudenken, oder auch die Frage, wenn sich viele dieser Ideologien aus dem syrischen Bürgerkrieg aktuell speisen, ob es Möglichkeiten gibt, den syrischen Bürgerkrieg weniger anzuheizen. Das müssen Fragen sein. Und dann auf der anderen Seite natürlich effektiv auf diese Techniken zu reagieren. Also einfach sich, genauso wie die Organisation, sich diese strategische Flexibilität herausnehmen und eben strategisch flexibel operieren, eben genauso flexibel und strategisch in dem eigenen Counterterrorismus-Maßnahmen auf diese neu entwickelnden Maßnahmen zu reagieren. Auf jeden Fall.
Kann man dann sagen, auch dass sich die Medienabteilung dann auch eher Richtung westliche Länder orientiert? Du hast schon gesagt, dass du dich ja vor allem auch mit den internationalen Medien auseinandergesetzt hast. Ist es auch so, dass da der Hauptschwerpunkt drauf liegt?
Nein, absolut nicht. Also es ist so, das ist einfach einer der Schwerpunkte, die natürlich für jemanden, der sich in Deutschland mit dschihadistischem Extremismus beschäftigt, natürlich unglaublich relevant sind. Aber man kann zum Beispiel, kann es ganz gut daran festmachen, dass aktuell weder Al-Qaida noch der sogenannte Islamische Staat ihre Primärveröffentlichung, die auf die westlichen Länder abzielen, veröffentlichen. Also seit 2017, habe ich richtig im Kopf, 2017 gibt es keine Primär, oder 2018, nageln Sie mich nicht drauf fest, 2017, 2018 gibt es keine Primärveröffentlichung von Rumia und Inspire mehr, wohingegen Veröffentlichungen auf Arabisch nach wie vor stattfinden oder sogar teilweise noch auf anderen Sprachen. Also der sogenannte Islamische Staat ist gerade sehr aktiv, zum Beispiel im afrikanischen Raum, wohingegen Al-Qaida auch afrikanischer Raum in verschiedenen Regionen aktiv ist. Also es gibt weitaus mehr Spielorte für dschihadistische Gedankengut und eben terroristische Operationen, als wir das vielleicht aus unserem Diskurs so mitkriegen hier in Deutschland. Genau. Nichtsdestotrotz habe ich mich halt primär mit diesem anderen beschäftigt, weswegen das auch der Fokus des heutigen Gesprächs war.
Ich sage jetzt schon mal vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich finde, gerade bei so einem Thema, wo halt doch sehr viele Inhalte gefallen sind, würde ich sehr begrüßen, wenn wir vielleicht am Ende noch ein klitzekleines Fazit noch aufzeichnen.
Ja, sehr gerne. Also wir haben jetzt viel eben über Al-Qaida und den sogenannten IS gesprochen. Ich denke, das, was man im Kopf behalten muss, wie flexibel in der Strategie doch dann diese beiden Organisationen sind. Wir haben jetzt eben an Beispiel der Mediennutzung beschrieben, dass diese Maßnahmen, alle diese neuen Strategien, die der Al-Qaida und der sogenannte IS entwickeln, dann eben sich immer abwechseln mit darauf gemünzten Counterterrorismus-Maßnahmen. Und somit kann man dann gar nicht davon sprechen, dass Terrorismus effektiver, gefährlicher, was auch immer wird, sondern es ist immer ein Wettrüsten. Und wenn wir das zum Beispiel jetzt hier in Deutschland gerade weniger mitkriegen, was zum Beispiel vom sogenannten IS passiert, ist einfach gerade weniger in den Nachrichten, dann hat das vielleicht gar nicht damit zu tun, dass der IS so unmittelbar oder die Ideologie an Relevanz verloren hat, sondern es ist vielleicht eher ein neuer Schauplatz, der da stattfindet, oder eine neue Strategie, die wir jetzt noch so gar nicht erfassen können. Deshalb denke ich, es ist nach wie vor wichtig, sich mit diesen Organisationen und speziell der Ideologie des islamistischen Extremismus und des dschihadistischen Terrorismus zu beschäftigen, um auch weiterhin flexibel auf eben diese terroristischen Strategien reagieren zu können.
Vielen lieben Dank.
Sehr gerne, immer wieder gerne.